Es ist das schwerste Unglück der deutschen Fluggeschichte. Genau heute, vor 10 Jahren. Um 10.41 Uhr stürzt eine Germanwings-Maschine in den französischen Alpen ab. 150 Menschen sterben. Einer davon ist der Co-Pilot, der das Flugzeug absichtlich zerschellen lässt. WDR-Journalistin Justine Rosenkranz nimmt uns mit zurück zu diesem Tag und seinen Auswirkungen bis heute. Sie hat viele Angehörige über die vergangenen Jahre begleitet und erzählt uns, warum die Verantwortlichkeit für diesen Absturz für viele noch immer nicht final geklärt ist und welche Hoffnung sie jetzt in ein neues Gerichtsverfahren setzen. Hallo Justine.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Heute ist Montag, der 24. März, der 10. Jahrestag des Absturzes.
Es ist kurz nach 10, die Maschine hebt ab in Barcelona und Kapitän Patrick Sondenheimer und der Co-Pilot Andreas Lubitz sitzen im Cockpit. Als dann circa eine halbe Stunde nach dem Start die Reiseflughöhe erreicht ist, verlässt Patrick Sondenheimer das Cockpit. Flugunfalluntersucher haben mir gesagt, er wollte auf die Toilette gehen im hinteren Bereich, weil die auf dem Hinflug defekt gewesen ist. Und er will jetzt nachgucken, ob das immer noch so ist oder ob am Flughafen Barcelona man die Toilette repariert hat. Man hört auf dem Voice Recorder, wie die Tür aufgeht und wieder zugeht und der Co-Pilot sitzt allein im Cockpit. Nach circa 4 Minuten kommt Patrick Sondenheimer zurück und man vermutet, er benutzt das Keypad, um wieder ins Cockpit zu kommen. Von innen wird die Cockpit-Tür aber verriegelt und so kommt der Kapitän nicht mehr ins Cockpit. Was man auf dem Stimmrekorder hinterher hört, sind Rufe, mehrere Rufe und immer stärker werdendes Klopfen. Gleichzeitig sinkt die Maschine immer weiter und von innen gibt es keine Reaktion. Weder auf die Funksprüche noch auf das Klopfen und Hämmern später gegen die Tür. Es gibt überhaupt keine Reaktion.
Sie kam vom Mittelmeer, verliert über Frankreich an Höhe und stürzt dann in den Alpen ab. In einem Gebiet, das nur Helikopter und keine Autos erreichen können.
Beim Absturz eines Flugzeugs der Lufthansa-Tochter Germanwings sind heute in Südfrankreich vermutlich alle 150 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Rettungskräfte berichteten, die Maschine sei beim Aufprall völlig zerstört worden.
Praktisch 48 Stunden nach dem Absturz hat der französische Staatsanwalt mitgeteilt, dass der Absturz vom Co-Piloten absichtlich passiert ist. Und zwar lag das daran, dass der Voice Recorder noch am gleichen Tag, am Absturztag gefunden wurde und dann nach Paris gebracht wurde, um da ausgewertet zu werden.
Und so ein Voice Recorder oder Stimmrekorder, der ist ja an Bord für Flugzeugen eben genau dazu da, zu helfen, so Abstürze zu rekonstruieren, ne?
Genau. Und da konnte man genau hören, die beiden Piloten, die sich unterhalten haben, der Kapitän, der gesagt hat, dass er zur Toilette geht. Man hört, wie der Stuhl zurückgefahren wird, wie die Cockpit-Tür aufgeht und wieder zugeht. Und von dem Zeitpunkt an war also ein Pilot allein im Cockpit. Und dann wusste man, dass der Sinkflug eingeleitet worden ist und dass es einen ganz ruhigen Sinkflug gab. Das war die erste Erkenntnis, die schon direkt nach dem Absturz konnte man das ziemlich schnell sehen. Dann wird ziemlich schnell klar, dass der Co-Pilot schon mal, und zwar während seiner Ausbildung, eine psychische Erkrankung hatte. Er hatte eine depressive Episode, hat später sein Psychiater diagnostiziert und hat für mehrere Monate seine Ausbildung abgebrochen. Mhm. Es war eben schon in den ersten Tagen klar, der hatte schon mal eine psychische Erkrankung und wahrscheinlich ist die zurückgekehrt. Und wahrscheinlich war es eine Selbstmordabsicht, die er hatte.
Es war kein Unfall, kein technischer Fehler, auch kein menschlicher Fehler, sondern, so scheint es, das bewusste Todesurteil für 149 Menschen. Nachdem der Kapitän das Cockpit nur kurz verlassen hatte, verriegelte der Co-Pilot die Tür und flog wohl absichtlich in den Tod.
Gibt's da weitere Hinweise zu dieser Absicht des Co-Piloten, sich zu töten?
Also nach einem Jahr gab es einen Abschlussbericht der französischen Flugunfalluntersucher und auch der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Und es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass der Co-Pilot sich umbringen wollte. Zum Beispiel hat er 6 Tage vor dem Absturz Suizidmöglichkeiten im Internet gegoogelt. Mhm. Und nicht nur das, er hat eben auch im Internet nachgeguckt, wie der Verschlussmechanismus der Cockpit-Tür funktioniert. Und das sind alles Hinweise darauf, dass er geplant hatte, sich mit Hilfe dieses Flugzeugs umzubringen. Ich bin ja der Meinung, es steht alles fest, aber es gibt so ein paar Ungereimtheiten. Und die Ungereimtheiten werden jetzt wieder aufgegriffen, um 10 Jahre danach diesen Fall nochmal zu erzählen und vielleicht anders zu erzählen.
Was sind denn das für Ungereimtheiten? Der Abschlussbericht, der liegt ja vor. Die Ermittlungen sind ja eigentlich abgeschlossen.
Sind sie eigentlich? Also der Staatsanwalt hat 2017 seine Ermittlungen abgeschlossen. Die französische Staatsanwaltschaft hat 2021 die Ermittlungen endgültig abgeschlossen. Und der Bericht von der französischen Unfalluntersuchungsstelle, der BEA, ist März 2016 erschienen. Und damit ist eigentlich alles abgeschlossen. Es gibt aber trotzdem immer wieder Menschen, die daran zweifeln, dass es so gewesen ist, wie die offizielle Version ist. Und das ist unter anderem der Vater des Co-Piloten, Günther Lubitz.
Zum zweiten Mal jährt sich heute der Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen.
Der Vater nutzt den Jahrestag, um die Schuld seines Sohnes in Frage zu stellen. Auf einer Pressekonferenz in Berlin präsentiert er ein Gutachten, das den Co-Piloten entlasten soll.
Wir haben ihn gewählt, weil er am meisten Gehör für unser Anliegen verspricht. Gehör dafür, dass unser Sohn zum Zeitpunkt des Absturzes nicht an Depressionen litt.
Der hat eben schon vor 8 Jahren, also 2 Jahre nach dem Absturz, einen Gutachter beauftragt. Und die stellen die in Frage, die offizielle Version. Und gehen eher von einem technischen Defekt aus. Ein technischer Defekt beim Autopiloten, aber auch bei dem Keypad, mit Hilfe dessen man die Cockpit-Tür aufmachen kann.
Mhm. Ja. Passt dann aber nicht so richtig zusammen mit den Beweisen von den Google-Suchen dazu, wie man sich suizidiert oder wie man so eine Tür verbarrikadiert, ne? Also das bleibt dann ja dieser Zweifel, oder?
Genau. Mhm. Und andererseits ist es auch so, dass ganz viele Zufälle zusammengepasst haben müssen. Also die meinen, die offizielle Version sei nicht die richtige, die sagen, der Autopilot hat sich von allein verstellt. Das war ein technischer Defekt. Das Keypad, mit dem man die Tür öffnen kann, war auch defekt. Mhm. Und der Co-Pilot ist zu dem Zeitpunkt bewusstlos geworden, als der Kapitän gerade auf der Toilette war.
Was man dazu sagen muss, die Familie des Co-Piloten sagt, das sind Vermutungen, die sie da als mögliche Erklärung anführen. Also der Vater des Co-Piloten, der zweifelt die offizielle Begründung an, dass sein Sohn das Flugzeug absichtlich zum Abstürzen gebracht hat. Justine, du beschäftigst dich ja jetzt schon seit 10 Jahren ganz intensiv mit dem Thema. Du hast dazu mehrere Dokus gemacht für die ARD und jetzt auch eine mehrteilige Podcast-Serie. Für wie belastbar hältst du denn die Ermittlungsergebnisse?
Also für mich klingt die offizielle Version logisch. Für mich gibt's da gar keine Frage. Auf dem Hinflug hat der Kapitän auch das Cockpit verlassen. Und genau zur gleichen Zeit, auch das ist eben auf dem Flugdatenschreiber zu sehen, ist einmal der Autopilot verstellt worden von 35.000 Fuß auf 100 Fuß. Genau zum gleichen Zeitpunkt, als der Co-Pilot alleine im Cockpit war. Und wenn das tatsächlich ein technischer Defekt gewesen wäre, dann wäre es natürlich die Aufgabe des Co-Piloten gewesen, dem Kapitän das mitzuteilen, damit man diesen Fehler behebt. Und das ist nicht passiert. Und deswegen ist das eine Theorie, die ziemlich unglaubwürdig ist. Denn wenn es wirklich ein technischer Defekt gewesen wäre, dann hätte der Pilot das beheben müssen und beheben können ja auch.
...150 Menschen, inklusive des Co-Piloten Andreas Lubitz, sterben bei dem Absturz der deutschen Maschine in den französischen Alpen. Das war heute vor 10 Jahren. Wie geht es den Angehörigen heute?
Die müssen mit dem Verlust leben, und zwar ihr ganzes Leben lang jetzt. Und für die einen ist es eben, die beschäftigen sich gar nicht damit, mit der Frage, warum da ein psychisch kranker Pilot im Cockpit sitzen konnte, sondern die versuchen, ihr Leben irgendwie wieder hinzukriegen. Andere, wie zum Beispiel Klaus Rathner, die sind ein bisschen anders. Die sagen, es kann ja nicht sein, dass nur der Co-Pilot selbst der Schuldige ist. Es muss ja irgendwie das System versagt haben. Sonst hätte ein psychisch kranker Pilot eben gar nicht im Cockpit sitzen können.
Vom ersten Tag an will ich, dass hier wer Verantwortung übernimmt. Verantwortung für seinen Job, für sein Tun. Für dieses Unglück.
Klaus Rathner ist Unternehmer aus Düsseldorf. Der hat seine Tochter Maria Rathner verloren. Und Maria Rathner war damals Opernsängerin, war gerade dabei, richtig bekannt zu werden und war in Barcelona, weil sie da ein Engagement hatte. Die wurde besucht von ihrem Lebensgefährten Sascha. Und ihrem kleinen Sohn, der war damals 1,5, Felix. Und die sind dann eine Woche später zusammen zurückgeflogen. Die drei saßen also im Flugzeug. Und Klaus Rathner ist sehr stolz auf seine Tochter gewesen. Die hatten ein sehr enges Verhältnis zueinander. Und er war auf dem Weg zum Flughafen, um die drei abzuholen, als er die Nachricht im Radio gehört hat, dass da ein Flugzeug auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf abgestürzt ist.
Ich bin sofort an die Information und habe um Auskunft gebeten, ob eben Maria, Sascha und Felix in der abgestürzten Maschine sind. Es kamen sofort zwei Leute auf mich zu, haben mich im Arm genommen und haben mich in einen Raum geführt. Und da wurde mir so eigentlich klar, dass die drei vom Absturz betroffen waren.
Ich habe ihn in den letzten 10 Jahren mehrmals getroffen. Es geht ihm heute besser als damals, aber trotzdem vergeht, wie er sagt, kein Tag. Ich glaube, er sagt sogar keine Stunde, an dem er nicht an die drei denkt. Neben all der Trauer ist er auch so wütend geworden, nachdem er erfahren hat, was die Absturzursache ist. Und seitdem kämpft er eigentlich dafür, dass jemand Verantwortung übernimmt.
Ich habe dann die Ärzte verklagt. Jeden, der wusste, dass hier ein kranker Pilot unterwegs war.
Lass uns noch mal diese Erkrankung des Co-Piloten anschauen. Also nicht jeder Mensch, längst nicht jeder, der eine psychische Erkrankung hat, wird dadurch ja zu einer Gefahr für sich oder andere. Du hast eben gesagt, es gab also eine Vorerkrankung beim Co-Piloten, bei Andreas Lubitz. Wann ist es zum ersten Mal aufgefallen?
Also damals ist er nach dem Abitur nach Bremen gegangen und er hatte den Eignungstest für die Lufthansa-Pilotenausbildung bestanden. Der ist sehr schwer und da ging es ihm nicht gut. Da fühlte er sich wohl alleine und da hat er das Gefühl gehabt, er kann nicht mehr richtig hören. Und der Lärm in seiner Wohnung, der Straßenlärm, der hat dazu geführt, dass er nicht schlafen konnte. Damals war es eben auch so, dass er in seinen Aufzeichnungen geschildert hat, dass er lieber nicht mehr leben möchte. Mhm. Dass dieses Problem mit den Ohren für ihn immer schlimmer wurde. So schlimm, dass er praktisch die Ausbildung unterbrechen musste und zurück nach Montabaur zu seinen Eltern gegangen ist. Und da ist er dann zu einem Neurologen und zu einem Psychiater gegangen und war da in Behandlung. Der hat dann diese depressive Episode festgestellt. Und dann ging es ihm aber nach und nach besser. Er konnte wieder schlafen und das Problem mit den Ohren war weg. Nach dieser psychischen Erkrankung 2009, als er seine Ausbildung für mehrere Monate ja unterbrochen hat, brauchte er ein Tauglichkeitszeugnis, um wieder einsteigen zu können. Dann gab es noch mal einen Gutachter und es gab auch die Gutachten seines Psychiaters und seines Neurologen, die alle gesagt haben, der ist wieder gesund. Und dann hat er sein Tauglichkeitszeugnis tatsächlich bekommen, aber mit der Maßgabe, dass er nicht wieder psychisch erkranken darf, sozusagen. Mhm. Und das ist auch genau das, wo jetzt die Anwälte der Angehörigen drauf gucken, dass sie sagen, er hatte ja diesen Vermerk im Tauglichkeitszeugnis. Also hätte jedes Jahr, also es muss eben bei jedem Piloten, wird das einmal im Jahr erneuert, das Tauglichkeitszeugnis. Und jetzt sagt man, man hätte da genauer hingucken müssen, weil es gab ja diesen Vermerk auf die psychische Erkrankung. Also hätte man die Psyche von Andreas Lubitz genauer unter die Lupe nehmen müssen. Mhm. Also das letzte Tauglichkeitszeugnis hat der Co-Pilot im August 2014 bekommen. Danach war er psychisch und körperlich völlig gesund. Ob es da schon Hinweise auf eine psychische Erkrankung gab und die Ärzte die nicht festgestellt haben, das kann man im Grunde nicht sagen. Aufgefallen ist es ja erst im Dezember, denn im Dezember ist er erst zu den Ärzten gegangen und hat gesagt, dass es Probleme mit seinen Augen gibt. Er ist dann von einem Augenarzt zum nächsten und hatte große Angst zu erblinden. Und das hätte ja bedeutet, dass er ja seinen Traumberuf, und das war immer sein Traumberuf, Pilot zu sein, ja, das hätte er ja dann nicht mehr sein können. Und deswegen war das für ihn das Schlimmste, was passieren konnte. Er ist also von einem Augenarzt zum nächsten, aber keiner hat irgendwas diagnostizieren können. Und das war ja wohl für ihn wie so eine Art Wahn, ne, wie so eine Wahnvorstellung. Bis man ihm irgendwann geraten hat, doch mal zum Psychiater zu gehen, mhm, und zu gucken, woran es liegt. Und da gibt es wieder Aufzeichnungen, wo er eben geschrieben hat, dass er nicht schlafen kann, dass er nur 3 Stunden schläft, manchmal nur 2 Stunden. Er hat dann irgendwann auch seinen Psychiater um Hilfe gebeten, dass er ihm wieder Medikamente verschreibt, Antidepressiva, Schlafmittel verschreibt und so. Und es ist nicht so, dass er Suizidabsichten geäußert hat vor dem Absturz in den 2-3 Monaten. Es fing ja Ende Dezember 2014 an, mhm, bis März 2015. Da hat er keine Suizidabsichten geäußert, jedenfalls nicht bei den Ärzten. Aber er hat nicht mehr schlafen können und es ging ihm einfach psychisch total schlecht.
Das sind doch eigentlich alles Faktoren, die eben diese Flugtauglichkeit beeinflussen, oder?
Genau. Deswegen ist er ja auch krankgeschrieben gewesen. Sein Psychiater hat ihm Antidepressiva und Schlafmittel verschrieben, aber hat ihn eben auch krankgeschrieben. Und auch wenn die Depression zurückgekehrt ist, wird das natürlich auch nicht das einzige Problem gewesen sein. Weil wie du schon sagst, jemand, der eine Depression hat, gefährdet ja in aller Regel nicht andere Menschen. Mhm. Und deswegen, ich habe ja auch mit einer Psychiaterin oder einer Forensikerin gesprochen, mit Nahla Saimi, und die hat gesagt, da kommen wohl ganz viele psychische Probleme zusammen.
Das heißt, sich das herauszunehmen, zu sagen, jetzt mein Ableben ist mir selber jetzt so wichtig, dass ich dabei völlig unschuldige, völlig fremde Menschen mit in den Abgrund reiße, das ist schon eine auch deutlich narzisstische Komponente. Das würde ich schon so sehen. Und das geht eben über die Depressionen hinaus.
Auf jeden Fall kann man es natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, weil es hat ja keiner vorher so diagnostiziert.
Und du hast gesagt, der Co-Pilot war eigentlich krankgeschrieben. Das heißt ja, er hätte eigentlich gar nicht fliegen dürfen, oder?
Also er war einmal von seiner Hausärztin krankgeschrieben, über den Zeitpunkt des Absturzes hinaus, und auch von seinem Psychiater war er krankgeschrieben. Die beiden Krankschreibungen, die er hatte, die hat er beide gar nicht bei seinem Arbeitgeber abgegeben. Er hatte dann eine dritte Krankschreibung, die galt bis Sonntag. Der Absturz war am Dienstag darauf. Mhm. Und die hat er abgegeben, die Krankschreibung, die bis Sonntag galt. Und dann ist er am Montag wieder arbeiten gegangen.
Jetzt kann einem natürlich der Gedanke kommen, hätte das nicht jemand anders sagen müssen, wenn er es nicht sagt. Da kommen wir dann ja aber in Bereiche der ärztlichen Schweigepflicht. Also jemand, der normalerweise eine depressive Erkrankung hat oder körperliche Beschwerden, der kann vielleicht zur Arbeit gehen, das verheimlichen, ohne dass etwas passiert. Aber wenn jemand eben Pilot ist und die Verantwortung für mitunter hunderte Passagiere hat, hätte da jemand was sagen müssen oder wie ist da die Rechtslage?
Ja, vielleicht, wenn es jemand erkannt hätte. Das ist, glaube ich, das große Problem. Also ich habe ja die Ermittlungsakten gelesen und ich habe eben viele Gespräche mit dem Staatsanwalt Christoph Kumper geführt. Und der hat gesagt, er war bei vielen Ärzten, aber er hat bei keinem der Ärzte seine Suizidabsicht geäußert.
Dass irgendjemand hiervon Kenntnis hatte, dafür haben wir keinerlei Anhaltspunkte im Rahmen der Ermittlungen feststellen können.
Und der Psychiater, der ihm ja auch die Antidepressiva verschrieben hat, der hat ihn ja krank geschrieben. Also man ist als Arzt erst dann berechtigt, seine Schweigepflicht zu brechen, wenn der Patient sich oder andere gefährdet. Aber solange er nicht erkennt, dass der Patient jetzt aus der Tür geht und vorher sagt, ich bringe mich jetzt um oder ich bringe mich und andere um oder ich bringe jetzt meine Frau um oder so, solange das nicht passiert, ist er nicht berechtigt, jemand anderen, also irgendwelche Behörden zu benachrichtigen.
Da gilt also die ärztliche Schweigepflicht, aber Klaus Rathner, der Vater der verstorbenen Opernsängerin, der widerspricht da. Hast du ja schon erzählt, warum sieht der unter anderem die Ärzte des Co-Piloten in Verantwortung?
Er war bei 40 Ärzten, war der Meinung, er wird blind. Keiner der Ärzte hat irgendwie die Reißleine gezogen. Wenn ich sage, ich bin Pilot und habe das Gefühl, ich werde blind, dann muss doch jeder Arzt sagen, Moment, den müssen wir aus dem Verkehr ziehen.
Weil er gesagt hat, irgendjemand muss das doch gewusst haben. Man muss doch gewusst haben, in was für einer Verfassung der war. Und man muss doch gesehen haben, dass der nicht mehr flugtauglich ist. Also hat er versucht, die zu verklagen, das ist ihm aber nicht gelungen. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat sehr schnell ihm deutlich gesagt, dass er da keinen Erfolg haben wird, weil die festgestellt haben, der einzig Verantwortliche ist Andreas Lubitz selbst und kein anderer trägt die Verantwortung dafür. Wir haben keine Hinweise darauf, dass die Eltern das wussten, dass die Freundin das wusste und haben auch keine Hinweise darauf, die Ärzte wurden ja alle befragt. Wir haben eben auch keine Hinweise darauf, dass einer der vielen Ärzte gemerkt hat, dass er suizidgefährdet ist. Als das gescheitert ist, hat er sich den Klagen der anderen Angehörigen angeschlossen, die dann die Fliegerärzte verklagt haben, beziehungsweise die Lufthansa ja zuerst.
Ja, die Fluggesellschaft Germanwings, die gibt's ja heute nicht mehr, die war zu dem Zeitpunkt eine Tochter der Lufthansa.
Am Anfang haben die Angehörigen ja mit ihrem Anwalt Elmar Gimulla die Lufthansa verklagt. Eben aus dem gleichen Grund, weil man gesagt hat, die Fliegerärzte, die bei der Lufthansa angestellt sind, die haben nicht genau hingeguckt, die hätten sehen müssen, der ist psychisch krank. Die hätten ihn vielleicht sogar 2009 schon gar nicht als Pilot weiter ausbilden dürfen, weil er eben einmal diese psychische Erkrankung hatte.
5 Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in den südfranzösischen Alpen hat heute vor dem Landgericht Essen ein Prozess um Schmerzensgeldzahlungen begonnen. Geklagt haben Hinterbliebene der insgesamt 72 deutschen Absturzopfer.
Die Angehörigen sind aber gescheitert mit ihrer Klage, weil das Oberlandesgericht in Hamm festgestellt hat, dass eben gar nicht die Lufthansa zuständig ist, obwohl sie die Fliegerärzte beschäftigen. Aber zuständig für die Fliegerärzte ist eben das Luftfahrtbundesamt.
Genau, das Luftfahrtbundesamt, das haben die Angehörigen daraufhin auch verklagt, 2023. Was ist da der Stand?
Der Prozess soll in diesem Jahr beginnen, in Braunschweig. Und ja, das Ergebnis wissen wir natürlich noch nicht. ob tatsächlich dann das Gericht in Braunschweig feststellt, dass die Fliegerärzte einen Fehler gemacht haben.
Bisher waren alle diese Prozesse ja erfolglos für die Kläger. Bis heute wurde also neben dem Co-Piloten niemand sonst für die Katastrophe juristisch verantwortlich gemacht. Was erhoffen sich die Angehörigen von diesem neuen Gerichtsprozess 10 Jahre nach dem Absturz?
Ich finde die Aufarbeitung berechtigt, wo, an welcher Stelle man was hätte besser machen müssen und wo wirklich Fehler im System passiert sind, dass jemand wie dieser Co-Pilot im Cockpit sitzt. Das, finde ich, muss schon aufgearbeitet werden und dafür ist dieser Prozess auch wichtig. Ich habe ja auch mit dem Ehepaar Voss, Wolfgang und Brigitte Voss aus Leipzig gesprochen, die ihren Sohn Jens verloren haben, der damals auf Dienstreise war. Die sagen, wir können erst damit abschließen, wenn jemand mal sich entschuldigt hat, wenn jemand gesagt hat, ja, hier haben wir einen Fehler gemacht und deswegen ist das passiert und diesen Fehler räumen wir jetzt aus und in Zukunft kann das nicht mehr passieren. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was die Angehörigen so antreibt.
Unser Jens ist tot und irgendjemand muss doch die Verantwortung dafür übernehmen. Und das möchten wir eben mit der Klage auch erreichen, dass das mal klipp und klar ausgesprochen wird. Noch keiner hat sich entschuldigt, dass das passiert ist. Und es ist auch nicht recht gesprochen worden.
Also es gibt auch viele Angehörige, die einfach seit dem Absturz und seit dem Verlust nicht mehr arbeiten können. Wolfgang Voss hat mir gesagt, der Tag des Absturzes war sein letzter Arbeitstag. Danach war er nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Und so ging es und geht es ganz vielen Angehörigen, die monatelang, zum Teil Jahre oder eben wie Wolfgang Voss, gar nicht mehr arbeiten konnten. Mhm. Es geht auch ein bisschen noch um höheres Schmerzensgeld. Die haben 10.000 Euro Schmerzensgeld bekommen damals für den Verlust, den sie ja jetzt ein Leben lang mit sich tragen müssen. Und es geht um weitere 30.000, die sie haben wollen. Aber eigentlich geht es ihnen mehr um Aufklärung und darum, dass sich jemand hinstellt und sagt, ja, hier ist was schiefgelaufen und wir tragen dafür die Verantwortung. Ob das jemals passiert, wage ich zu bezweifeln.
Das Leben geht irgendwie weiter, so ist es einfach. Aber Jens ist immer präsent. Und wir hoffen eben, vielleicht, wenn der Prozess doch gut ausgehen sollte, dass man dann noch ein bisschen mehr Ruhe findet. Das wäre ein großer Wunsch von uns. Ja.
Brigitte und Wolfgang Voss sind mehrmals im Jahr in Le Vernet an der Absturzstelle. Und da sind sie nicht die Einzigen, da gibt es viele.
Die Reisen nach Le Vernet sind wirklich für uns beide sehr wichtig. Wir fühlen eben dort irgendwie die Nähe, das ist einfach so. Und gerade wenn wir an der Absturzstelle sind, ich werde da ganz ruhig. Das ist schon eine kleine zweite Heimat geworden, muss man echt sagen.
Wenn man das zum ersten Mal hört, könnte man meinen, das ist irgendwie ein Widerspruch, ne? Gerne an der Absturzstelle zu sein. Aber wenn du das so erzählst und was die Angehörigen da erzählen, dann, finde ich, versteht man das so ein bisschen, weil man ja die Nähe sucht zu jemandem, ne?
Genau. Ja. Also auch Klaus Rathner sagt das, der kommt aus Österreich und sagt, ich habe die Berge immer geliebt und wenn ich da bin, dann bin ich meiner Tochter Maria ganz nah. Mhm. Und diese Ruhe in den Bergen, die hat ja auch so was Versöhnliches. So haben die Angehörigen mir das oft erzählt. Ja, der 10. Jahrestag ist für alle nochmal sehr aufwühlend, weil ja auch überall darüber berichtet wird jetzt.
Wie siehst du das denn dann auch als Journalistin, die ja diese Angehörigen schon lange kennt, aber jetzt eben auch wieder darüber berichtet? Wie reflektierst du da unsere Rolle?
Also einmal ist es ja nun die größte Katastrophe in der Geschichte der deutschen Luftfahrt. Von daher, finde ich, muss man drüber berichten. Und es ist eben kein technischer Defekt gewesen, sondern es war eine unglaubliche Geschichte, dass so etwas passiert, dass auch das berichtenswert ist und vielleicht auch, dass man genauer hinguckt, damit eben sowas nicht nochmal passiert. Von daher finde ich schon wichtig, darüber auch jetzt am 10. Jahrestag zu sprechen. Und viele Angehörige haben mir zum Beispiel gesagt, das ist auch ein Grund, warum sie überhaupt öffentlich erzählen, wie es ihnen geht und was ihnen passiert ist, weil sie wollen, dass ihre Liebsten, die dabei umgekommen sind, nicht vergessen werden.
Mhm. Ja. Vielen Dank, Justine.
Nichts zu danken.
Justine Rosenkranz hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit Ermittlern, Experten und Angehörigen zum Germanwings-Absturz gesprochen. Sie erzählt ihre Recherche ganz ausführlich nochmal in ihrer Podcast-Reihe, in der Justine zusammen mit Adrian Breda und Sabrina Höbel die Angehörigen nochmal ganz ausführlich zu Wort kommen lässt. Den Podcast verlinken wir euch in den Shownotes, genau wie ihre vierteilige TV-Doku. Morgen schauen wir hier bei 11KM genauer auf die sogenannte dritte Generation der Roten Armee-Fraktion, der Terrororganisation RAF. Da beginnt in Celle der Prozess gegen die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette. Sie soll dieser Gruppierung angehört haben und wir schauen nochmal auf die Terrorgruppe und ihre Taten. Autor der heutigen Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann und Sebastian Schwarzenböck. Produktion Viktor Veresch, Laura Picerno und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!